Freundschaft mit den Armen, eine Mission, die uns verbindet. Herzlich willkommen zum Knast- und Szenefunk im Missionsmonat Oktober, sagt Gabi Fröhlich. Ein ganz besonderes Willkommen auch an all diejenigen, die uns jetzt aus den Gefängnissen in ganz Deutschland zuhören. Nochmal zur Erinnerung, Radio Horeb hat im Jahr der Barmherzigkeit ein Projekt gestartet, bei dem unsere Hörerinnen und Hörer spenden für spezielle Radios für die Gefängnisse. Es gibt jemanden, der die Gefängnisse in die Radiogeräte in den Gefängnissen für uns verteilt. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, die dieses besondere Projekt weiter unterstützen. Die Preise steigen dramatisch. Viele Menschen werden ärmer. In Bremen haben engagierte Christen auf die neue Not reagiert. Lebensmittel abholen ohne bürokratische Hürden, eine warme Mahlzeit beim Bahnhof. Dutzende von Menschen setzen sich in Bremen Tag für Tag ehrenamtlich dafür ein, dass sowohl Obdachlose, aber auch verarmte Rentner oder Familien zumindest eine Sorge weniger haben. Was sollen wir morgen essen? Drei von diesen Helfern erzählen uns heute im Knast und Szenefunk von ihrem Engagement, das für sie zur Berufung geworden ist. Die Freundschaft mit den Armen, eine Mission, die unterschiedlichste Menschen miteinander verbinden kann. So begrüße ich uns zugeschaltet aus Bremen zunächst Martin Schürenberg von der Gemeinschaft Sant'Egidio. Guten Abend, Herr Schürenberg.
Ja, guten Abend, Frau Fröhlich. Hallo.
Herr Schürenberg, Sant'Egidio kennen manche von uns vielleicht als politisch aktive Katholiken, die zum Beispiel in Afrika schon Friedensverträge zwischen verfeindeten Volksgruppen zustande gebracht haben, wo alle Hoffnung verloren schien. Das ist manchmal in den Schlagzeilen. Aber das ist ja nur ein Wirkungsfeld Ihrer Gemeinschaft. Der Ursprung liegt bei den Armen in Rom. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wer ist Sant'Egidio?
Ja, Sant'Egidio ist eine geistliche Gemeinschaft, die man sehr einfach erklären kann, eigentlich mit zwei Dingen. Das ist einmal mit dem Evangelium, mit dem Gebet und mit der konkreten Freundschaft mit den Armen. Wir sagen wirklich Freundschaft mit den Armen, weil wir die Armen als unsere Freunde betrachten und kennenlernen wollen. Und so ist das auch in den 68er Jahren in Rom entstanden. Und es hat sich sehr ausgeweitet auf die ganze Welt. Und in Bremen sind wir auch eine kleine Gemeinschaft, die das versucht zu leben. Aber die Gemeinschaft Sant'Egidio macht auch Friedensverhandlungen, das haben Sie gerade gesagt, aber auch das Friedenstreffen der Religionen und Kulturen, wo jedes Jahr Religionsoberhäupter eingeladen werden. So auch morgen zum Beispiel auf dem Kolosseum in Rom dieses große Friedensgebet mit Papst Franziskus, das Sie ja auch übertragen morgen Mittag. Mhm.
Ganz in diesem Charisma der Gemeinschaft Sant'Egidio ist auch die Armenspeisung am Bremer Bahnhof. Um da zu schauen, eben in diese Szene auch der Obdachlosen hineinzugehen, gehen wir in das dramatische erste Corona-Jahr zurück. Was, Herr Schürenberg, hat Sie damals als Sant'Egidio auf den Plan gerufen?
Eigentlich eine Frage. Wir sollten ja damals im Lockdown alle zu Hause bleiben. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was wird denn aus den Menschen, die kein Zuhause haben? Wir waren vorher mit dem Bollerwagen in der Stadt unterwegs und haben 50 Brötchen verteilt, zweimal die Woche. Aber das waren unsere Freunde. Und was wurde aus ihnen? Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen in einer Zeit, in der sich viele Türen für die Armen geschlossen haben. Wir sind auf einen großen Platz am Bremer Hauptbahnhof gegangen und haben dort eine neue große Tür eröffnet, ein Riesentor im Grunde. Ein neues großes Restaurant für die Armen unter freiem Himmel, kann man sagen. Und es kamen viele Gäste, viel mehr als wir erwartet hatten. Also wir waren nicht darauf vorbereitet, plötzlich vor 200 Armen zu stehen und haben uns ein bisschen gefühlt wie die Jünger bei der Brotvermehrung, die ja auch überfordert waren. So viele Menschen und wir waren ein bisschen schwach, nicht genug Essen, Helfer, nicht genug Geld. Aber dann haben wir uns erinnert, was Jesus seinen Freunden damals gesagt hatte. Er hat ihnen nämlich gesagt, sehr persönlich, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann haben wir einfach angefangen zu verteilen, was wir hatten. Und mit unseren leeren Händen haben wir andere um Hilfe gebeten. Und so hat sich das Wunder der Brotvermehrung am Bahnhof von Bremen entwickelt. Und es wiederholt sich eigentlich an jedem Samstag bis heute.
Wie kam das denn, dass eben gerade jetzt da in dem Corona-Jahr besonders eben da so eine besondere Not dann anfing zu herrschen? Lag das vor allem daran, dass andere Städten alle geschlossen wurden?
Das war eines der Hauptprobleme, dass also viele wichtige Einrichtungen für Arme, Essensausgaben in unserer Stadt werden ja auch maßgeblich getragen von Ehrenamtlichen, von denen auch viele älter sind. Und damals war es ja besonders klar, als wir noch keine Impfungen hatten, dass die älteren Menschen sich schützen mussten, dann haben die zugemacht. Aber man konnte sich auch einfach die Frage stellen, was ist mit den Menschen, die Flaschen sammeln, als Pfandflaschen oder die betteln? Was machen die, wenn in die Stadt keine Menschen mehr kommen? Alle Geschäfte sind zu und deren Einkommen ist einfach weggefallen. Ja? Das waren so diese Situationen damals.
Wo haben Sie denn das Essen dann hergehabt?
Ja, als wir die vielen Menschen gesehen haben und angefangen haben zu verteilen, da haben wir eilends unsere ganzen Freunde und die wiederum haben ihre Freunde angesprochen und so sind viele zu Köchen geworden und bis heute wird in ganz vielen Familien gekocht, das Essen wird gesammelt und jeden Samstag werden 200 bis 300 Essen verteilt. Bis heute sind es 35.000 Essen. Wenn man mich das vor 3 Jahren gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, ihr spinnt. Das geht nie. Aber das ist auch die Schönheit der Zusammenarbeit mit vielen. Ne?
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, Herr Schönberg? Es kochen viele verschiedene Leute und dann kommen ganz viele verschiedene Essen dann da auf den Tisch?
So ist es. Es kochen ganz viele in ihren Familien, bereiten etwas vor, so wie zum Beispiel, ich denke hier an eine liebe Freundin aus meinem Dorf, wo ich wohne, in der Nähe von Bremen, die Irmgard aus Tarmstedt, die stellt jeden Samstag hier vor unsere Tür eine riesen Kühltasche, ist aber eigentlich eine Wärmetasche jetzt in dem Fall. Da drin ist ein großes Badetuch und in dem Badetuch steckt ein Topf und in dem Topf ist Risotto für 15 Leute. Und so machen viele Familien mit, das Essen wird gesammelt, dann zu dem Ort gebracht am Bahnhof, wo wir es portionieren. Also dort ist eine ganze große Gruppe von Helfern damit beschäftigt, das Essen zu portionieren und auch dann auszugeben, auszuteilen. Und es ist mittlerweile so viel, dass wir sogar noch Essen mit dem Bollerwagen in die Innenstadt, also in die Straßen der Fußgängerzone bringen können.
Das heißt, eine ganz aus der Basis entstandene Aktion. Normalerweise ist sowas ja in Deutschland sehr, sehr viel reglementierter und dann gibt es irgendwelche bürokratischen Hürden. Man darf sich nur abholen, wenn man bestimmte Sozialnachweise hat und so. Mhm. Bei Ihnen ist das komplett in diesem Punkt komplett barrierefrei.
Ja, wir haben das also gelernt bei unseren Freunden in Rom, als wir dort die Essensausgabe für die Obdachlosen vor einigen Jahren mal besucht haben. Da war auch so die Fragen von uns Deutschen, auch wie viele kommen denn da, aber auch wie verhindert ihr, dass jemand zweimal zum Essen kommt? Und die entwaffnende Antwort, die ich bis heute nicht vergessen habe, war, wenn jemand zweimal kommt, dann hat er viel Hunger. Und das haben wir uns zu Herzen genommen und haben Fragen nicht nach irgendwelchen Ausweisen. Wer bei uns sich hinstellt in die Kälte und um ein Essen fragt, der hat ein Problem, der braucht keinen Ausweis. Ja, also Sant'Egidio ist etwas, was nicht vom Schreibtisch aus passiert, sondern auf der Straße, in der Peripherie, bei den Armen.
Wenn die Menschen zu Ihnen kommen, das heißt, das eine, was Sie suchen, das war wirklich eine ganz konkrete Not, etwas zu essen bekommen in einer Zeit, wo es woanders nichts gab. Was brauchen die Menschen denn sonst noch Besonderes, die zu
Ihnen
kommen?
Ja, das ist auch eine Entdeckung. Man fängt halt an mit etwas ganz Konkretem, was man sich auch vorstellen kann, was Menschen auf der Straße oder Menschen, deren Leben in Schwierigkeiten ist, brauchen, nämlich zu essen. Und dann stellt man fest, dann trifft man Menschen wie Peter. Peter ist jemand, der von Anfang an gar nicht das Essen genommen hat. Er hat mal einen Kaffee genommen und bis heute nimmt er nur einen Kaffee. Aber warum kommt er? Er hat es uns erklärt. Er sagt, hier ist ein Ort der Freundschaft. Hier treffe ich euch und wir können sprechen miteinander. Und das Sprechen rettet mein Leben, hat er uns gesagt. Und dann haben wir gefragt, warum? Ja, sagt er, das Sprechen mit Freunden rettet ihn davor, wieder zurückzufallen in seine Alkoholsucht. Und seit 6 Jahren ist er trocken, aber er sagt, was mich rettet, ist die Freundschaft, die Familiarität, die Orte, wo ich mit anderen sprechen kann. Und das trifft auf viele zu. Viele wollen sprechen, aber viele wollen auch etwas tun. Also viele der Armen helfen uns. Und das ist ein ganz großes Wunder und eine neue Entdeckung auch für mich. So viel Not entsteht dadurch, dass Menschen sich nicht mehr gebraucht fühlen. Papst Franziskus sagt immer, sie fühlen sich wie Abfall, wie weggeworfen. Und das bringt uns auf die Idee, jedem eine Aufgabe zu geben. Wir haben 1000 Aufgaben bei der Essensverteilung. Und wenn wir 1003 Menschen haben, dann müssen wir noch 3 neue Aufgaben erfinden, wenn Sie wissen, was ich meine.
Das heißt, das ist jetzt nicht eine Einbahnstraße, sondern diejenigen, die zum Essen kommen, helfen dann auch mit.
Ja, zu einem ganz großen Teil helfen die mit. Und genauso wie so etwas nicht eine Einbahnstraße ist in der Beziehung, dass auch mein Leben vielleicht mal irgendwie scheitern kann. Wir haben ja gelernt, es braucht nicht so viel, um plötzlich auf der anderen Seite eines Essenstisches zu stehen, so wie die ärmeren Freunde. So ist es auch umgekehrt so, dass die ärmeren Freunde auch nur einen kleinen Schritt machen müssen, um auf der Seite des Tisches zu stehen, wo sie das Essen verteilen können. Und manche machen beides. Sie nehmen Essen und sie geben Essen. Und das ist sehr schön. Hier vermischt sich der, dem geholfen wird, mit dem, der hilft. So wie bei Franz. Also Franz ist ein Mann, das hat mich sehr beeindruckt. Er hatte immer schwere Tüten bei sich, weil er in den Tüten waren nicht etwa Essenssachen, sondern auch nicht Kleidung, sondern Bücher. Franz liebt Bücher. Franz ist fast 80 Jahre alt. Er ist sehr gebildet. Er hat sogar Physik studiert. Er spricht viele Sprachen. Aber wenn man Bücher liebt, dann ist man als Obdachloser nicht gut dran. Franz hat im Bahnhof übernachtet, war immer völlig übermüdet. Und eines Tages kam er zu uns und hatte seinen Arm verletzt. Und als wir ihn gefragt haben, was passiert war, da ist er in der Bücherei eingeschlafen und vom Stuhl gefallen. Ja, und Franz hat uns viele Fragen gestellt mit seiner Situation. Und da ist es wiederum sehr, sehr gut, dass wir nicht alleine waren. Wir haben in dieser Zeit, wo wir die Essensausgabe machen, viele Freunde getroffen, die auch eine Leidenschaft für die Armen haben. So haben wir Marina kennengelernt von der Gemeinschaft Johannes der 23. Mhm. Und Marina ist ja heute auch da. Sie kann erzählen, wie die Geschichte mit Franz weitergegangen ist.
Genau, Marina Di Martino von der Gemeinschaft Papst Johannes der 23. Leitet das Haus Mutter der Armen in Bremen. Marina, wie war das, als da diese Essensausgabe begann? Da warst du ja auch dabei.
Ja, für mich war, ja, ich war da nicht nur um zu helfen, ne? Das stimmt, aber wirklich um die Armen, die Bedürftigen, ja, die Leute zu treffen, weil in diese Begegnung, ja, ich immer finde wirklich den Weg. No, sie zeichnen die Armen, ich kann sagen, mein Leben zeichnet mir wirklich den Weg. Und da habe ich gelernt, bevor mit Simone, eine Frau, die obdachlos ist, und dann ja mit Franz, dass nicht mit alle kann man einfach sagen, oh, ich begleite die zum Notunterkunft, ne, suchen wir zusammen eine Lösung. Für manche, überhaupt psychisch krank und so weit, war der einzige Weg, war zu sagen, hast du Vertrauen in mir, ja, wegen unserer Freundschaft, komm mit mir, komm nach Hause. Ja, ich lebe in einem, wir sagen, Familienhaus, ein Haus, wo wir als Familien leben, mit dem Armen, ne, mach nicht mit Kinder, Ältere, mit allen, die da sind. Und das haben wir Franz angeboten, einfach. Und ja, das Wunder, das ich immer erlebe, ist, dass das Leben wirklich oft blutet. Nur Franz war, ja, man kann vielleicht verstehen, immer aufgeregt und ja, einfach auch aggressiv, wenn man nie ruhig ist, nie sicher sich fühlt, nicht wohl sich fühlt, weil am Bahnhof oder in einem Ecke an der Straße. Aber zu Hause, er ist heute, ich kann sagen, wirklich der Opa der Familie. Nett, freundlich und ja, wirklich, man sieht wie die Blumen, wie die Pflanzen und wie das Leben. Ja, das haben wir mit ihm erlebt. Und noch mehr jetzt, ja, ich fahre nicht mehr allein zum Bahnhof für das Essenaufgabe oder zum Raphael Oase, no? Die Schwester Biodata wird auch jetzt uns erzählen. Aber ich fahre immer mit Franz, no? Weil er auch hilft, no? Er auch möchte mit.
Das heißt, das ist ganz besonders die Berufung der Gemeinschaft Papa Giovanni, Papst Johannes der 23. Du bist aus Italien und hast diese Berufung mitgenommen. Das heißt, dem Arme zu sagen, nimm mich mit, also der Arme, der einen anspricht, sagt, nimm mich mit zu dir, nimm mich mit nach Hause, lass mich dein Leben mit mir teilen. Das heißt, das hast du jetzt ganz konkret jetzt auch da mit Franz von der Straße gelebt.
Ja, wir leben zusammen. Ja, ich finde alles wie der Opa zu Hause. Ja, mhm. Und ja, wir teilen den Alltag, alles, ne? Wir waschen die Kleidung zusammen, wir essen zusammen, ja, wie eine Familie.
Viele Menschen haben ja auch Berührungsängste, wenn es da so, also eben eine fremde Welt und dann vielleicht auch die Angst, wenn ich da so einen Finger gebe, dann nimmt der andere die ganze Hand. Was würdet ihr sagen, Marina, vielleicht auch erst, wie kann man auf die Straße gehen, so mit einer Haltung, die eben einem diese Angst nimmt? Oder genau, wie geht ihr auf die Straße einfach zu den Menschen dort?
Ich glaube, die erste Sache ist, dass wir sind nicht allein. Ich gehe nicht allein. Wirklich, ich brauche Martin, wie es besser da als die andere. Also diese Zusammengehen, weil manchmal verstehe ich besser etwas, aber manchmal verstehen die andere besser. No? Und ja, wir können immer zusammen auch die Situationen verschärfen. Es passiert auch, dass jemand noch etwas merkte und sagte, jetzt, Leute, gehen wir weg von hier. Weil es kann auch überhaupt am Dienstagabend gehen wir auch zum Bahnhof. Das kann auch manchmal gefährlich sein. So zusammen ist man stärker und hat man auch die Möglichkeit, besser zu verstehen. Weil wir sind mehr als ein Kopf, zwei Augen und so weiter, was wirklich die Arme brauchen. Und dann, ja, sie zu hören, wirklich. Und diese Begegnung und zu verstehen, welche Armut wirklich erlebst du, das oft ist Einsamkeit einfach. Mhm.
Ja, Freundschaft mit den Armen, das ist eine Mission, die verbindet. Wir haben jetzt schon gehört, Martin Schürenberg von der Gemeinschaft Sant'Egidio und Marina Di Martino von der Gemeinschaft Papst Johannes der 23., die in Bremen sich auf der Straße einsetzen für die Menschen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werden wir zusammengeschaltet mit Schwester Deodata Weber von den Thüner Franziskanerinnen, die jetzt auch ihr ganzes Leben im Grunde hineingeworfen hat in diese Neue zu diesen Menschen, die einfach immer mehr in die Armut abrutschen und die Raphael-Oase in Bremen leitet. Das hören wir dann gleich nach der Musik. Sie haben eingeschaltet im Knast- und Szenefunk bei Radio Horeb. Heute sind wir unterwegs auf den Straßen von Bremen, wo eine neue Armut auch die Anlaufstellen für Arme immer mehr füllt. Wir haben gehört von der Essensausgabe, die Gemeinschaft Sant'Egidio am Bremer Hauptbahnhof initiiert hat, mitten in der Corona-Krise, als alle zugemacht haben, wurde unter freiem Himmel dort eine Essensausgabe mit ganz viel persönlichem Engagement aufgemacht. Ein weiteres Projekt, das ebenfalls in Bremen sich an die Armen wendet, ist die Raphael-Oase. Und da ist Schwester Deodata Weber von den Thüner Franziskanerinnen für verantwortlich. Herr Schürenberg hatte gesagt, als wir schon vorher mal gesprochen haben, Schwester Deodata ist regelrecht vom Himmel gefallen und hat dieses Projekt übernommen. Was, Schwester Deodata, ist die Idee der Raphael-Oase?
Ja, eigentlich war es eine Anfrage von dem Ortsamtsleiter, der an die Gemeinde herangetreten ist, die zufällig auch von meinem Bruder, dem Pfarrer Marc Weber, geleitet wird. Und er hat gefragt, ob sich die Gemeinde nicht vorstellen könnte, eine Lebensmittelausgabe im Osten von Bremen zu organisieren, weil da in den Hochhäusern sehr viele arme Menschen wohnen, die am Existenzminimum sind, wo die schon versucht haben, verschiedene Formen der Ausgaben zu starten, die dann allerdings gescheitert sind, weil sie im Grunde genommen mit der Situation überfordert waren, weil so viele Menschen zu ihnen gekommen sind. Und als ich mich dann umgehört habe im Stadtteil, ich bin dann rumgegangen und habe nachgefragt, was jetzt genau dazu geführt hat. Und es hat mich immer wieder erschüttert, dass die Menschen, die von den einzelnen Gruppen das organisiert haben, zu mir gesagt haben, wo war denn die katholische Kirche, als wir da das versucht haben? Das hat mich sehr erschüttert und ich habe dann gedacht, wir haben das damals überhaupt gar nicht wahrgenommen. Die katholische Kirche hat nur in ihrem Gemeindeleben gelebt und hat das nicht gesehen. Und ich habe dann gesagt, aber jetzt sind wir hier und jetzt möchten wir versuchen, etwas dafür zu tun. Und ich habe diese Menschen gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen. Ich habe dann einfach sie gefragt, ob sie sich daran beteiligen wollen. Und zuerst waren die ganz überrascht und haben dann gesagt, ja, sie würden gerne mitmachen. Und so ist es dazu gekommen, dass wir einen ziemlich großen Pool von Ehrenamtlichen haben, von der muslimischen Gemeinde, vom Mütterzentrum, von einer Behinderteneinrichtung, von den Ehrenamtlichen unserer Gemeinde. Und es ist sehr schön, das in dieser Gruppe so zusammen zu erleben. Ich selber bin von unserer Ordensgemeinschaft dafür freigestellt worden. Und so, dass ich das jetzt organisieren darf. Und es ist für uns alle wirklich erstaunlich, wie das alles entstanden ist. Im Grunde genommen ist das durch das Gebet auch der Gemeinde entstanden. Wir haben vor einem Jahr mit Anbetungsstunden begonnen, wo wir ganz konkret um die Erneuerung der Gemeinde gebetet haben und auch darum gebetet haben, dass wir Wege finden zu den Menschen, die nicht in die Kirche kommen und gleichzeitig auch einen Weg finden, um den Bedürftigen zu helfen. Und da war die Anfrage von dem Ortsamtsleiter für uns wie ein Fingerzeig von Gott, dass das der Weg ist, den wir jetzt gehen sollen. Und es gestaltete sich sehr schwierig, weil wir keine Räumlichkeiten haben. Die Lebensmittel von den Supermärkten gehen alle an die Bremer Tafel. Wir konnten dadurch keine Lebensmittel bekommen. Wir haben keine Logistik, keine LKWs, keine Transporter. Wir haben keine Kühlkette, wir haben kein Lager. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und das ist das Schöne auch daran, dass wir gerade diese Vernetzung zwischen den verschiedenen Gemeinschaften, zu Sant' Egidio, zu der Gemeinschaft Papst Johannes der 23., dass wir uns gegenseitig beraten konnten, wie wir es machen. Und letztendlich standen wir mit leeren Händen da und haben gesagt, wir setzen einfach einen Termin fest. Wir fangen einfach an. In der Hoffnung darauf, dass Gott das wirklich macht und dass er hinter uns steht, weil er sagt, dass wir für die Bedürftigen da sein sollen und dann wird er das segnen und wird uns Türen öffnen und so war es dann auch. Wir haben einfach einen Termin festgesetzt und die Menschen waren so überrascht, dass sie dann gesagt haben, okay, dann können Sie unsere Halle haben, wir machen mit. Und wir haben eine Firma gefunden, die versprochen hatte, uns die Lebensmittel zu sammeln durch ihre Mitarbeiter. Wir hatten die gebeten, die Mitarbeiter zu fragen, dass sie zum Dienst Lebensmittel mitbringen, die zentral sammeln und uns dann wöchentlich bringen. Und so haben wir alles geplant. Wir haben die Bedürftigsten erstmal eingeladen, die betreut werden durch die Streetworker, durch das Mütterzentrum. Und 2 Wochen vor Beginn der Ausgabe hat sich die Firma bei uns gemeldet und hat gesagt, sie machen es nicht. Sie liefern uns keine Lebensmittel. Und wir standen wieder da mit leeren Händen und haben gedacht, ach, das kann jetzt ja nicht wahr sein. Wir können diese Ausgabe unmöglich absagen, weil wir die Leute eingeladen haben. Wenn wir ein Schild aufgehangen hätten, hätten wir sagen können, wir verschieben das Ganze. Aber weil wir sie persönlich haben einladen lassen, konnten wir denen das nicht antun und haben gesagt, wir müssen irgendwas unternehmen, dass wir wenigstens diese eine Ausgabe machen können. Und dann haben wir alle informiert, die wir irgendwie kennen, die mit denen wir verbunden sind. Und dann haben wir Spenden bekommen innerhalb von einer Woche, so dass wir die Ausgabe beginnen konnten, dass wir einkaufen konnten. Jetzt ist im Moment so, dass wir das durch Spenden finanzieren. Wir suchen aber nach wie vor noch Firmen, die für uns die Lebensmittel sammeln. Und es ist auch so, dass wir für den Dezember die Bremer Polizei dafür gewinnen konnten, für uns die Lebensmittel zu sammeln und uns zu bringen.
Ja, Sie bewegen 1 Tonne Lebensmittel pro Woche. Das ist richtig, richtig viel, kommt da jetzt zusammen. Also eben so ganz viele Menschen, die mitmachen. Das ist das Geheimnis auch bei der Raphael-Oase.
Genau. Ja, das sind wirklich Das hat eine Eigendynamik bekommen. Wir merken, wir hatten uns das so vorgestellt, dass es so schön ist, dass wir einfach eine Firma haben, die das kontinuierlich zur Verfügung steht. Aber wir haben gemerkt, Gott möchte, dass die Herzen der Menschen bewegt werden. Zum Beispiel, als wir angefangen haben, nach Helfern zu suchen, hat unsere Antonius-Schule spontan die Eltern dazu aufgefordert, Kaffee für uns zu sammeln. Und innerhalb von 3 Tagen haben die uns Kaffee besorgt. Wir haben aus der Gemeinde Mitglieder, die uns jetzt Schürzen gesponsert haben für die Helfer. Und es hat unheimlich was für die Helfer auch gemacht, zu sehen, dass sie wertgeschätzt werden. Sie sind so dankbar gewesen, dass sie diese Schürzen jetzt bekommen haben, dass sie sehr gerührt davon waren.
Man meint ja immer so, wir leben in Deutschland, der Sozialstaat funktioniert, es gibt die Tafel. Aber Schwester Deodata, Sie haben schon festgestellt, da gibt es offensichtlich immer noch viele Menschen, die so durch die Maschen fallen. Wie kommt das?
Also zum einen ist es so, dass die Bremer Tafel einfach den Bremer Osten gar nicht mehr abdecken kann, weil sie an ihre Grenzen stößt. Sie sagen, dass sie das weder von den personellen Ressourcen noch von den Lebensmitteln machen können. Und das andere ist, dass auch die Wege zu den anderen Ausgabenstellen der Tafel zu weit sind für die Menschen. Das andere ist, dass die Lebenshaltungskosten einfach zu groß geworden sind. Jetzt bei der letzten Ausgabe sagte eine Rentnerin, sie bekommt 245 Euro Rente und sie schafft es nicht, sich noch außerhalb von Lebensmitteln irgendwas zu kaufen. Kleidung kauft sie sich schon gar nicht mehr. Und es ist sehr überraschend, dass dann auch Leute kommen, die uns einfach nagelneue Schuhe schenken, die wir dann verteilen dürfen.
Das heißt, es geht nicht nur um Lebensmittel, um Kleidung, um alles, was man so für den täglichen Bedarf braucht?
Ja, wir beschränken uns eigentlich auf die Lebensmittel, aber es werden uns immer wieder auch andere Sachen geschenkt und die wir dann auch mitverteilen. Und es ist auch sehr berührend zu sehen, wie sehr sich die Menschen bedanken, auch anschließend. Man merkt, dass die Not wirklich sehr groß ist, aber auch die Einsamkeit. Bei der letzten Ausgabe waren Menschen schon 2 Stunden vorher da mit Rollstuhl und Rollator. Und ich habe mich gewundert und habe die angesprochen und habe gesagt, wir lassen doch diejenigen, die mit Rollstühlen und Rollator sind, zuerst durch. Warum sind sie denn heute schon hier? Sie können doch ganz ruhig direkt zur Ausgabe kommen. Und dann sagten die, ja, weil bei mir zu Hause ist niemand. Sie freuen sich einfach, dass sie uns begegnen dürfen. Und so wollen wir jetzt mit der nächsten Ausgabe am Donnerstag auch eine eigene Einheit haben, wo die Begegnungsmöglichkeit schon vor der Ausgabe besteht für diese Menschen.
Die Raphael-Oase in Bremen, ein Ort, wo man Lebensmittel bekommt, Schwester Deodata, ohne irgendetwas vorweisen zu müssen. Also jeder, der kommt und etwas möchte, der bekommt.
Genau, es ist so ähnlich, wie Martin Schirnberg das schon gesagt hat. Viele Menschen haben einen Berechtigungsschein, den sie vorweisen könnten. Es geht bei der Tafel auch nach Postleitzahlen. Aber wir sagen, das ist alles so dicht besiedelt und die Not ist so groß. Wir kontrollieren nicht, wer sich da wirklich 2 Stunden hinstellt, auch bei diesem Wetter, um eine Tüte zu bekommen, wo Lebensmittel letztendlich nur für 10 Euro drin sind. Die brauchen das auch.
Die Raphael-Oase, auch ein Werk, das ökumenisch ist, Herr Schürnberg. Das heißt, dieses Engagement für die Armen, die Freundschaft mit den Armen, die verbindet auch über Konfessionsgrenzen hinweg und so weiter.
Ja, das ist so. Unsere besten Freunde sind von der Baptistengemeinde zum Beispiel. Also sie haben eine Kirche direkt am Bahnhof und sie haben auch eine Ausgabe mit Speisen auf der Straße eröffnet, auch ein bisschen inspiriert durch uns. Aber sie hatten vorher schon etwas Indoor, was sie dann geschlossen haben wegen der Corona-Krise. Aber dann haben sie gesehen, dass wir draußen waren und dann sind sie auch nach draußen gegangen. Ja, und jetzt haben wir sogar ein Gebet draußen auf der Straße mit den Armen. Jeden Monat einmal, also morgen auch wieder, muss man sich vorstellen, 40, 50 Obdachlose und Arme kommen dort und ja, die Botschaft des Evangeliums, die wirklich eine Hoffnung für jeden enthält, hat einen ganz besonderen, faszinierenden Geschmack und eine besondere Kraft auf der Straße, die man vielleicht gar nicht so sehr in den Kirchen spürt. Aber wenn man den Armen gegenüber ist, die keine Wohnung haben, wie klingt dann das Evangelium, dass jeder eine Wohnung im Himmel hat?
Wie stellen wir uns dieses Gebet vor?
Ja, das ist so, dass dort eine große Ikone, eine Christus-Ikone direkt draußen auf der Straße an dem Ort steht, wo die Essensausgabe ist. Eine Schale mit vielen Kerzen davor. Dort kommen die Menschen und stecken eine Kerze auf. Dann sind Bänke aufgestellt. Dort sitzen dann die Menschen, die eingeladen wurden, schon in der Woche vorher bei der Essensausgabe am Bahnhof. Dann gibt es auch noch Einladungen, die direkt live, kurz vor dem Gebet, also wie die Kirchenglocken, gehen wir zum Bahnhof rüber, in den Bahnhof hinein und holen die Menschen zusammen zum Gebet. Und dann das Naheliegendste ist das Gebet für die verstorbenen Freunde auf der Straße. Viele Obdachlose sterben und stellen sich auch die Frage, was bleibt von mir übrig? Und ja, aber auch dann das Gebet für den Frieden. Jetzt in dieser Zeit des Krieges ist auch den Armen ein ganz wichtiges Anliegen. Und überhaupt, das Gebet ist dann ein Ort, wo wir im Grunde das Evangelium, ein kurzes Evangelium vorlesen und ein bisschen erklären, so dass man es gut verstehen kann, mit einfachen Worten, schöne Lieder singen. Und ja, es ist sehr kurz, aber sehr ergreifend. Und manchmal ergreifen auch die Armen das Wort und versuchen mit ihrer Lebenssituation das zu erklären. Anschließend essen wir Abendbrot zusammen. Also meistens grillen wir. Morgen haben wir auch einen Grill und Würstchen besorgt und ja. Also so, wie man das auch, also wie das schön ist, dass man sich zum Gebet trifft, also quasi das, eine Kirche unter freiem Himmel mit der Straßenbahn im Hintergrund an dem Ort, wo die Menschen leben. Und danach ist man als Freunde in familiärer Atmosphäre, so wie Marina das in ihrem Haus mit Franz beschrieben hat. Die Familiarität, die Freundschaft, die Nähe, die Verbundenheit, das Kennen der einzelnen Geschichten. Und Sie haben ja am Anfang gefragt, wie begegnen wir den Armen? Ich würde auch sagen, indem wir ihre Geschichten kennen, ihre Namen kennen, ihre Situation kennen. Und dann hat man weniger unbehagliches Gefühl. Plötzlich ist der Arme keine abstrakte Größe mehr, der Obdachlose kein Obdachloser in dem Sinne mehr, dass wir ihn nur noch in der Kategorie, in der Schublade sehen, sondern er hat einen Namen. Er heißt Franz und er hat eine Geschichte und wir kennen ihn. Und wir sind miteinander verbunden und wir sehen, dass wir nicht sehr unterschiedlich sind.
Beschäftigt Sie das, Herr Schönberg, dass Sie dann irgendwann wieder in Ihr warmes Zuhause zurückgehen und die anderen eventuell draußen auf der Straße bleiben müssen?
Ja, das beschäftigt einen schon. Wir haben jetzt unser Haus nach einer Wasserkatastrophe umgebaut und haben dann überlegt, dass wir im Untergeschoss ein kleines Apartment eingerichtet haben und dass wir auch vielleicht auf eine Situation mal reagieren können, die sich so mit Franz konkret für Marina ergeben hat. Ja, man muss auch gucken im persönlichen Umfeld, ob man eine Antwort geben kann. So wie viele Menschen jetzt auch in ihrem Wohnraum, in ihrer persönlichen Wohnung eine Antwort auf die Flüchtlingssituation mit den vielen Ukrainern geben. Ja, natürlich, es ist immer eine persönliche Frage.
Immer die Anfrage, Marina, vielleicht auch mit Franz, eben der eine hat ein Zuhause gefunden im Haus Mutter der Armen. Man kann vielleicht auch nicht immer alle auf einmal retten sozusagen, aber mir scheint, dass dann eben die Antwort ist, ich gucke, wen ich genau vor mir habe und versuche möglichst konkret zu werden.
Ja, endlich. Ich glaube, ich rette niemanden, das ist mir klar, aber was ich immer machen kann, ist das allein, niemand noch allein leidet, noch ist niemanden allein zu lassen. Das können wir machen mit unserer, ja, dabei zu sein, noch mit dieser regelmäßig die Leute zu treffen, noch auch in Raphael Oase. Wir haben nur wenige Wochen das gemacht, aber noch viele Leute haben schon einen Namen, eine Geschichte. Und ja, man ist immer näher. No? Das können wir machen. Ich habe nicht die Lösung für alle, oder ich kann manche nach Hause aufzunehmen, aber nicht alle, und das stimmt. Aber ja, ich kann da sein, no? Wie Ja, auch, ich sage immer noch, nur ein bisschen meine Schulter unter ihren Kreuz stellen. Und das kann ich für manche, ja, in dem Alltag zu Hause, für manche andere nur, ja, in der Woche ab und zu, oder, aber ja, niemanden allein verlassen.
Schwester Deodata, wie gehen Sie damit um, dass Sie dann eben so einer großen Fülle auch an Not begegnen?
Letztendlich ist es auch mir immer wieder begegnet in meinem Beruf als Krankenschwester. Und ich kann das letztendlich immer nur Gott zurückgeben, dass ich sage, es sind alles deine Kinder, Gott. Du hast sie geschaffen und ich vertraue darauf, dass du das letztendlich zu einem guten Ende führst. Wir versuchen in den Begegnungen, die wir haben, wirklich präsent zu sein und den Menschen zuzuhören, ihnen zu begegnen, vielleicht auch einfach nur ein Gefühl der Wertschätzung zu geben. Beim letzten Mal, als wir die Schürzen geschenkt bekommen haben, da wollten wir ein Foto machen. Da haben sich welche hingestellt, die auch Lebensmittel abgeholt haben, die einfach mit aufs Foto wollten. Die sich einfach gefreut haben, dass sie mitfotografiert wurden, weil sie niemand sonst fotografieren würde. Das hat mich sehr berührt. Ich habe mich sehr darüber gewundert und habe gedacht, die Einsamkeit der Menschen ist wirklich ziemlich groß.
Wie wird denn das Engagement der Kirche so wahrgenommen jetzt? Sie haben gesagt, Sie waren damals erschüttert, als man sagte, wo wart ihr als Kirche? Vielleicht wirklich sehr mit uns selber beschäftigt, auch mit einer gewissen Bauchnabelschau. Wie wird das jetzt wahrgenommen, Schwester Deodata, dass Sie als Kirche jetzt so präsent sind, auch bei den Armen, so aktiv und offensichtlich auch noch mit einem weiteren Gang? Nämlich, wenn alles fehlt, können Sie sich an Gott wenden und sagen, hilf du jetzt weiter, wir sind am Ende unseres Lateins. Wie wird das wahrgenommen?
So, als ich davon berichtet habe, dass wir das überhaupt vorhaben und dass wir jetzt wirklich starten, da haben auch in den einzelnen Stellen die Menschen zu mir gesagt, das ist viel zu groß und sie übernehmen sich gerade. Dann habe ich gesagt, die katholische Kirche denkt immer groß, weil wir einen großen Gott hinter uns haben, der hinter uns steht und der uns diesen Auftrag für die Armen gibt und dann die Arbeit auch immer segnen wird. Deswegen können wir einfach anfangen. Wir sind immer wieder in dieser Situation gewesen, dass wir nichts hatten und dass wir überlegt haben, hören wir jetzt einfach auf oder vertrauen wir darauf? Und bei uns ist dieses Bild dann sprichwörtlich geworden, dass wir sagen, wir steigen einfach aus dem Boot aus und gehen über das Wasser, auch wenn wir nicht sehen, wie das laufen soll. Und Gott hat dann auch immer die Türen geöffnet. Er hat immer wieder neue Wege gefunden. Und die Leute sind überrascht davon, dass das funktioniert hat. Das kam dann von denselben Menschen als Rückmeldung, dass sie gesagt haben, das hätten sie nie geglaubt und das hat sie sehr berührt. Es sind auch viele Leute aufmerksam, weil sie sagen, sie können sich das gar nicht erklären, dass es Menschen gibt, die für sie spenden, dass dafür jetzt die Lebensmittel eingekauft werden, dass es Menschen gibt, die das für sie tun würden.
Also ein wirklich missionarisches Zeugnis auch von die Kirche, die rausgeht zu den Menschen, zu den Armen. Herr Schönberg, vielleicht zum Schluss noch, Sie bauen ja, Sie stellen ja diese Projekte, eben die Armenspeisung, die Raphael-Oase, auf eine ganz breite Basis. Viele, viele Menschen machen mit. Was würde denn noch gebraucht? Wie können vielleicht jetzt auch Hörer, die vielleicht auch aus dem Raum Bremen zuhören, sich einbringen?
Ja, danke für diese schöne Frage. Das ist eine wichtige Frage. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Sympathie der Menschen, aber auch das Gebet. Denn wir stehen auch oft vor vielen schwierigen Situationen, wo wir nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Das hat Deodata ja sehr eindrucksvoll geschildert. Und wer in der Nähe von Bremen wohnt, der kann uns einfach kann mitmachen bei der Raphael-Oase oder auch am Bahnhof bei den Obdachlosen, bei der Essensausgabe von Sant'Egidio. Und natürlich brauchen wir auch viele Spenden. Die Raphael-Oase läuft im Moment ausschließlich auf Spenden, bis dann jetzt demnächst die Polizei und dann hoffentlich weitere Firmen, weitere Firmen sage ich schon, die Polizei ist ja keine Firma, aber weitere einspringen. Ja, aber auch wir bei Sant'Egidio, wir brauchen natürlich auch Spenden, um das Geschirr und die ganzen Dinge dazu zu kaufen, die man sonst noch so braucht. Ja, vielleicht findet man auf der Homepage bei Radio Horeb den Link. Ich weiß es nicht. Wie ist es, Frau Fröhlich?
Doch, doch. Ja, doch, ja? Doch, da sind die Links draufgestellt, gut. Sowohl zur Raphael als auch zur Armenspeisung. Ist alles auf der Internetseite, können Sie sehr schauen, schön. Unter horeb.org und dann auf dem Infofeld zur Sendung Knast und Szenefunk von heute. Vielen herzlichen Dank, Martin Schürenberg, Marina Di Martino und Schwester Deodata Weber für diesen schönen und ermutigenden Bericht aus Bremen. Freundschaft mit den Armen, eine Mission, die uns verbindet, die Sie gemeinsam verbindet, auch uns miteinander verbindet. Vielen Dank auch eben für diese Hinweise, wie wir helfen können. Das geht auch in die Gefängnisse. Das Gebet können von dort aus kann eben auch solche Projekte unterstützen. Und vielleicht kommt dann jemand später mal auch in Bremen vorbei und weiß, wo er eine Anlaufstelle findet. Vielen herzlichen Dank für das, was Sie uns erzählt haben, für Ihr wunderbares Engagement. Ganz herzliches Dankeschön. Ihr hört jetzt noch eine Musik und dann haben wir noch zwei Gebetsanliegen, die uns aus den Gefängnissen erreicht haben. Und dann geht damit dann gleich der Knast- und Szenefunk auch zu Ende. Freundschaft ist doch das, was den Verein Set Free mit den Gefangenen verbindet, die ganz persönliche Beziehung Set Free, christliche Gefangenenhilfe. Und sie schicken uns immer wieder Gebetsanliegen aus der JVA in Dresden, die ich auch immer wieder persönlich sehr berührend finde. Wir beten sehr gerne in diesen Anliegen hier im Knast und Szenefunk und in der Sendung Gott hört dein Gebet. Stellen wir uns jetzt unter den Blick des Herrn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das erste Anliegen ist, Herr, ich bitte dich, sei mir nahe. Sei du, Herr, auch für meine Familie da und gib ihnen Kraft. Danke, dass du immer da bist. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du da sein kannst, wenn wir nicht da sein können bei den anderen. Du bist derjenige, der Mauern überwindet, der Hindernisse überwindet. Wir können dir all die Lieben, für die wir vielleicht in dem Moment nicht persönlich da sein können, anvertrauen. Danke dafür. Bitte sei dieser Familie jetzt ganz besonders nah. Segne und beschütze sie und segne und beschütze auch diesen Gefangenen, der darunter leidet, dass seine Familie weg ist, dass er sich vielleicht nicht um sie kümmern kann. Herr, wir bitten dich um deinen reichen Segen für diese Familie, für den Gefangenen und für alle, die in den Gefängnissen in einer ähnlichen Situation sind. Amen. Ein weiteres Anliegen aus der JVA Dresden. Bitte, Herr, schenke meiner Frau die Kraft, den Tod ihrer Mutter zu überstehen und dass sie nicht in den Drogensumpf abstürzt, der sie umgibt. Ich liebe sie und ich liebe dich, Herr. Bitte beschütze sie. Amen. Jesus, da möchten wir uns diesem vertrauensvollen Gebet dieses Gefangenen anschließen. Du liebst sie, du liebst auch diesen Gefangenen. Und in der Liebe zu dieser Frau und in der Liebe zu dir, Herr, seid ihr ganz, ganz eng verbunden. Wir bitten dich, dass du einen Strom der Gnade zu dieser Frau hinrichtest und sie beschützt und bewahrst. Danke für das Vertrauen, das dieser Gefangene in dich hat. Danke, dass er dafür uns Zeuge ist von diesem großen Gottvertrauen in der Not. Wir bitten dich für diese Frau, dass du sie bewahrst vor den Drogen, dass du ein Schutzschild um sie legst und bitten besonders auch die Gottesmutter Maria, dass sie ihren Schutzmantel über diese Frau ausbreitet, damit sie in andere Gesellschaft kommen kann und nicht eben wieder zu dieser vermeintlich naheliegenden Lösung greift. Und wenn sie einmal fällt, dann sei du bei ihr, um sie wieder aufzuheben. Darum bitten wir dich. Amen. Und damit verabschieden wir uns hier vom Knast und Szenefunk. Es geht gleich weiter mit dem Nachtprogramm. Freundschaft mit den Armen, eine Mission, die uns verbindet, war unser Thema heute. Wir haben gehört aus Bremen ganz besonders die Projekte, die es dort gibt. Vielleicht eine Anregung auch für uns andere, uns einmal den Obdachlosen bewusst zuzuwenden, ihnen ein Gesicht, einen Namen zu geben in unserem Leben, in unserem Gedächtnis. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute und Gottes Segen.